Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne.
Nachts sind alle Katzen blau, feiern für Fortgeschrittene, so heißt das Buch der beiden Journalisten und Autoren Nana Heimann und Sebastian Leber, beide heute hier bei mir zu Gast in den Radio Berlin Popsternen. Freue mich sehr, guten Abend.
Hi.
Hallo, guten Abend.
Das klingt ja spannend. Was genau erwartet uns da?
Also es sind nicht mehr und nicht weniger als 200 Antworten auf 200 ziemlich drängende Fragen rund um das Thema Nachtleben und zwar chronologisch in der ganzen Nacht. Also angefangen vom Vorglühen über die Frage, welches Outfit trage ich, wie ziehe ich mich an, wo gehe ich hin, was passiert in der Kneipe, was passiert im Club, wie komme ich in den Club rein und dann auch der Morgen danach. Privat hatte ich es natürlich auch. Und es geht um so Fragen wie, darf ich mein angebissenes Gemüse noch einmal in die Dipsoße werfen?
Und darf ich?
Man darf schon, aber es ist natürlich ziemlich eklig. Also es gibt eine Uni in Amerika, die nicht so renommiert ist eigentlich, glaube Platz 338 im nationalen Uni-Ranking, aber ein Spezialgebiet haben sie, nämlich sie haben erforscht, wie eklig ist das eigentlich, wenn man das angebissene Gemüse nochmal auf der Party da rein dunkt in seinen Salsa-Dip, Basilikum-Dip oder so. Und das ist also so 10.000 Bakterien pro Biss, pro Person. Und wenn man das hochrechnet auf die ganze Party, dann ist das wirklich so, als würde man seine Zahnbürste teilen. Deswegen machen das professionelle Party die Veranstalter, wie wir dann mitbekommen haben, sodass sie nur geschnittenes Gemüse anbieten, dass man also da gar nicht in Versuchung kommt.
Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, zusammen das zu machen?
Wir haben beim Tagesspiegel eine gemeinsame Kolumne gehabt, die hieß Der Partygänger, wo wir einfach in verschiedene Clubs immer gegangen sind und darüber geschrieben haben. Und dabei ist uns wirklich aufgefallen, dass sich Menschen beim Weggehen oft unbeholfen anstellen, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Daraus hat sich so ein bisschen die Idee entwickelt, dass man vielleicht dem Typen, der mit einem Döner in der Hand in der Warteschlange steht und vom Türsteher abgewiesen wird, dass man dem so eine Hilfe an die Hand gibt, weil einigen war gar nicht bewusst, dass das wirklich auch ihr eigenes Zutun ist, wie ein Abend so ausgehen kann und da einfach irgendwie so ein paar Tipps und Tricks denen verraten, womit man vielleicht auch das Erlebnis spannender gestalten kann, auch erfüllender gestalten kann und die Frustration senken kann. Das war so ein bisschen unsere Idee. Und dazu muss man auch sagen, wir haben uns ja selber auch ziemlich oft ziemlich unbeholfen und bescheuert angestellt. Also war das auch so ein bisschen so eine eigene
Eigentherapie.
Selbsttherapie und Traumaverarbeitung, muss man schon sagen.
Auf jeden Fall.
Und ihr habt ja auch tatsächlich eigene Erlebnisse darin beschrieben. Und ihr habt auch Interviews gemacht, eben mit Türstehern, Clubbesitzern, Barkeepern.
Genau, weil wir haben gedacht, es ist zu wenig, wenn jetzt zwei Journalisten daherkommen und mal ihre Meinung aufschreiben, weil die wäre dann genauso beliebig gewesen, wie jeder eine Meinung hat zu der Frage, wie viel Dekolleté kann eine Frau tragen, wollen Frauen angetanzt werden oder so. Und deswegen haben wir uns gedacht, das ist ja auch einer der großen Vorzüge, wenn man in Berlin wohnt, dann kennt man automatisch sehr viele Leute, die in irgendeiner Weise mit Nachtleben zu tun haben beruflich, also Kellner und Türsteher und Barbetreiber. Und da haben wir gedacht, dann fragen wir die, die da jeden Abend mit zu tun haben und die können dann am ehesten einen vielleicht so ein Gesamtbild ergeben am Ende an Meinungen und ein objektivierbare Meinungen.
Ja, lasst uns mal zusammen ein bisschen durchblättern. Ihr habt das ja strategisch bzw. chronologisch ganz gut aufgebaut. Es geht nämlich los mit der Planung und da habt ihr 5 Vorschläge.
Wir haben uns gefragt, braucht man Vorsätze fürs Ausgehen? Und tatsächlich war so die einhellige Meinung, dass man grundsätzlich für einen Abend gar keine Vorsätze braucht. Das ist ja das Tolle am Nachtleben, dass es einfach man sich treiben lassen kann. Aber dass es vielleicht nicht ganz unvorteilhaft ist, sich selber irgendwie so im Kopf so einen kleinen Fahrplan zurechtzulegen, weil man dann selber spannende Sachen erleben kann. So zum Beispiel sich in Gedanken zu sagen, ich unterhalte mich heute Abend zum Beispiel mal mit 3 fremden Personen so einfach und gucke, was dabei rüberkommt.
Oder ich gehe im Laufe des Abends auf jeden Fall an einen Ort, an dem ich noch nie im Leben gewesen bin.
Solche Sachen.
Oder ich küsse einen Fremden.
Und habt ihr das schon mal gemacht?
Ja, alles
toll. Wie war das?
Aber das hat nichts mit der Buchrecherche zu tun gehabt.
Das wollte ich gerade sagen.
Damit, dass wir ja auch schon, also ich bin 35, Nana auch. Und das heißt, wenn man 15 anfängt, in Clubs zu gehen oder versuchen, in Clubs reinzukommen, dann haben wir jetzt also zusammengenommen 40 Jahre Nachtleben-Erfahrung und da bleiben so ein paar extreme und ein paar schlimme und gute Sachen und Höhepunkte nicht aus.
Ihr schreibt ja auch, es gibt so einen bestimmten Zeitpunkt, der eigentlich optimal ist, sich fürs Wochenende zu verabreden.
Ja, also wir haben festgestellt, dass die Leute nach dem Wochenende ja erstmal erfüllt sind mit den ganzen Erlebnissen, die sie am Sonnabend und am Sonntag hatten und insofern ist so Montag, Dienstag vielleicht erst noch mal eine Phase, wo man das alles sacken lassen muss und verarbeiten lassen muss. Viele sind dann noch gar nicht irgendwie in der Lage, schon für das nächste Wochenende Verabredungen zu treffen oder überhaupt einen Plan zu entwickeln. Insofern haben so unsere Gespräche und Recherchen ergeben, dass vielleicht so Mittwoch, Donnerstag gut ist, so Vorsondierungen zu treffen und dann so zum Donnerstagabend hin so die Pläne zu konkretisieren. Man darf das nämlich auch nicht zu spät machen, denn sonst haben alle anderen schon Pläne gemacht, in denen man dann keine Rolle mehr spielt und dann steht man vielleicht ein bisschen dumm da. Also so, der späte Mittwochabend, im Verlaufe des Donnerstags, da sind gut Pläne zu schmieden.
Es ist ja auch so leider ein bisschen ein dummes Spiel, aber letztlich spielen das alle. Das heißt ja so, willst du was gelten, mach dich selten, dass man Einladungen nicht sofort annehmen darf eigentlich, weil man dann sagt, okay, ich habe gar kein anderes Leben, ich habe darauf gewartet, dass du mich einlädst. Und wenn man dann erstmal einen Tag wartet oder zwei, ist das gut für die Imagebildung. So billig es klingt, aber es funktioniert.
Es kommt ja auch darauf an, was man dann anzieht. Also schon da ist ja auch die Planung wichtig. Du hast es gerade vorhin schon angesprochen. Wie viel Dekolleté darf Frau denn tragen?
Okay, also das Buch ist eigentlich aus einer sehr liberalen Position herausgezogen. Also sind keine Regeldiktatoren, die jetzt sagen, du musst es so oder so machen. Ne? Es sind wirklich nur Tipps. Aber so eine Handbreit Dekolleté ist eigentlich schon angebracht.
Eine Handbreit
Abstand zwischen über den Brustwarzen so, ja? Und wir meinen aber nicht eine Zwergen- oder eine Kinderhand, sondern es geht jetzt um eine Erwachsenenhand.
Ja, tatsächlich haben wir nämlich auch eine Studie gefunden, die besagt, wenn eine Frau ein zu tief geschnittenes Dekolleté hat, dass es für die Partydynamik ungünstig sein kann, weil sie damit dann nicht nur die Männer rasend macht, die in dem Raum anwesend sind, sondern auch die Frauen. Allerdings im negativen Sinne, weil die sich dann natürlich darauf einschießen, oh, die scheint sie nötig zu haben, die will nur die Männer abschleppen und so. Also da muss man auch wirklich sehr sachte dosieren.
Gehen wir mal ein bisschen weiter. Kneipe, Bar, wo sitzt man denn am besten?
Also da ist es so, dass die Herangehensweise eigentlich nicht der beste Platz, den es gibt, sondern den bestmöglichen zu finden. Und da gibt es verschiedene Zonen in der Kneipe.
Ja. Und zwar ist es so, wenn man mit einer Gruppe in eine Kneipe kommt, ja, dann will man ja, muss man sich überlegen, was will man? Man will sich eigentlich nett mit denen unterhalten, man will zusammen was trinken, also darf es nicht zu laut drumherum sein, nicht zu hektisch drumherum, denn sonst kann man den Gesprächen des anderen nicht mehr folgen. Insofern ist es nicht gut, entweder gleich am Eingang zu sitzen, weil da kommen ständig Leute rein und raus. Da bleibt ständig mal jemand in der Tür stehen und guckt irgendwie irritiert und sucht, wo kann man sich hinsetzen und so. Also da herrscht sehr viel Unruhe, deshalb sollte man da nicht sitzen. Am Tresen ist es ähnlich. Zum einen, weil man da nebeneinander sitzt, ist keine gute Gesprächsführung möglich, wenn man in einer Gruppe kommt. Und da wird gezapft, da werden Gläser gewaschen etc. Da geht es rein und raus, auch hinter die Bar davor. Also da nach Möglichkeit mit einer Gruppe auch nicht sitzen. Und ein Ort, den manche Kellner Sibirien nennen, das ist in der Nähe des Klos. Da will nämlich eigentlich auch keiner hin. Da kommt die Geruchsbelästigung hinzu. Also so versuchen nach Möglichkeit in der Mitte des Raumes. Und was es aufgefallen ist, auch nach Möglichkeit keine Eckbänke. Die sehen erstmal gemütlich aus, aber wenn man da irgendwie drin sitzt und dann will einer raus und so, das wird immer Unruhe in die Gruppendynamik bringen. Allerdings, wenn man alleine ist und alleine eine Bar oder Kneipe betritt, dann ist man eigentlich sehr gut damit bedient, sich an den Tresen zu setzen, weil man da so gewisse Fürsorgeinstinkte beim Personal weckt.
Und auch in Kontakt kommt natürlich.
Und das wussten wir zum Beispiel gar nicht. Viele Bars sind ja hinten so verspiegelt. Die haben so einen Spiegel da hinten an ihren Regalen dran. Und zwar kann man dadurch sehr gut den ganzen Raum im Grunde im Blick behalten. Also da ist man gar nicht irgendwie so abgeschirmt oder so, kriegt nichts mit. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Man kann sehr gut beobachten, was im Rest des Raumes vor sich geht.
Genau, intuitiv geht es ja einem so, dass man nicht gerne mit dem Rücken in den Raum reinsitzt, weil man sich unsicher fühlt. Und genau dafür sind diese Spiegel, um dieses Wohlfühlgefühl einem zu vermitteln.
Mhm. Und apropos Kontakte, ihr schreibt ja auch, dass man also möglichst nicht mit dem Kellner oder mit der Kellnerin flirten sollte, weil es nichts bringt.
Ja, man kann es natürlich probieren, aber das ist wirklich das Allerschwerste. Das liegt daran, dass die Kellner eine Arbeit verbringen, die weit darüber hinausgeht, die Getränke zu servieren, sondern sie sollen ja auch einem ein gutes Gefühl machen. Das heißt, Emotion Work nennen das Soziologen, wie wir bei den Recherchen erst rausgefunden haben. Und das geht eben so über Signale, die kaum vom Flirten zu unterscheiden sind. Also Komplimente machen, nett sein, irgendwie einen kleinen Witz machen, lächeln, Blickkontakt, all das, was ja eigentlich auch so beim Flirten ganz ähnlich abläuft. Und deswegen muss man eigentlich davon ausgehen als Gast, wenn man sehr nett behandelt wird vom Kellner oder der Kellnerin, dass es nur darum geht, dass man mehr bestellt, dass dass man mehr Trinkgeld gibt und so weiter. Selbst diese Profi-Aufreißer, die es ja mittlerweile gibt, die Pickup-Artists, weiß nicht, ob wir da später noch drüber sprechen, da haben wir auch ausdrücklich vorgewarnt, auf jeden Fall. Selbst diese Profi-Aufreißer, die sagen, bitte lasst es, das ist wirklich das Allerschwerste und bringt in der Regel nichts. Es gibt ein untrügliches Zeichen, woran man erkennt, ob der Kellner wirklich mit einem flirtet. Und das ist, wenn er einem oder wenn sie einem ein Freigetränk ausgibt. Das passiert meistens nie und daran kann man sehen, vergiss
genau.
es lieber.
Was verrät denn die Auswahl des Cocktails über mich? Das fand ich auch interessant.
Also eine ganze Bandbreite. Es gibt ja so unglaublich viele Cocktails und das ist ein Kapitel, wo wir auch, kann man sagen, sehr heftige Reaktionen bekommen haben, weil sich Leute dann ertappt fühlten. Also wir haben einfach mit diversen Barkeepern gesprochen und da kommt raus, dass einige Cocktails ein sehr schlechtes Image haben. Angefangen beispielsweise beim Caipirinha, der bei Kreuzberger Trommelgruppenmitgliedern sehr, sehr beliebt ist noch, aber seine beste Zeit hinter sich hat. Und wenn jemand in den Cocktailbar kommt und Caipirinha bestellt, dann wirkt das auf den Barkeeper so, als wäre man ein bisschen ordinär, leider.
Ja.
Ich muss sagen, ich trinke auch manchmal einen Caipirinha, aber zumindest ist es ja gut, das zu wissen. Und dann kann man sich ja entsprechend verhalten oder damit klarkommen.
Welche sind denn noch so symptomatisch für irgendwelche Besonderheiten?
Also super beliebt ist auf jeden Fall der White Russian. Den kennen die meisten vielleicht aus dem Film Big Lebowski. Das ist also Wodka mit Kakaobohne und Milch, ne?
Ja. Na, Sahne.
Ja, und der hat ein unglaublich gutes Standing in der Barszene.
Ja.
Damit macht man nie was falsch eigentlich. Und der ist lecker dazu.
Ja, und der Mojito, muss man sagen, also der ist zum Beispiel nicht so unbeliebt wie der Caipirinha. Zum einen, weil keine Limetten drin sind, die der Barkeeper aufwendig schnibbeln muss. Und zum anderen, weil er auch als Lieblingsgetränk von Ernest Hemingway gilt und deshalb gleich so intellektuell konnotiert ist, wenn man das so sagen kann. Insofern also ist das auch ein gutes Getränk.
Kommen wir mal auf die Partys. Und zwar einmal auch auf die offiziellen Partys. Wie kommt man denn auf die Gästeliste? Beziehungsweise wie kommt man an der Gästeliste vorbei?
Also wir haben so ein paar Tricks da aufgeführt. Ein paar gibt es nämlich tatsächlich. Sehr effektiv ist es auf jeden Fall, versuchen zu eine Presseakkreditierung zu bekommen. Und da muss man nicht zwangsläufig für Journalist sein, sondern man kann tatsächlich behaupten, man arbeite für irgendein Online-Medium oder einen Blog, denn die Partybetreiber von heute, die sind ja sehr auf online fixiert und glauben, das gibt ihnen Publicity und Image.
Aber bei den High-Class-Veranstaltungen ist es schon relativ schwierig. Da musst du schon,
ja, also man würde nicht damit auf den Bundespresseball kommen. Jetzt so, ja. Aber auf so eine durchschnittliche Movie-Meets-Media-Party mit B-Promis, da ist das kein Problem. Ich habe sogar einen guten Bekannten, der extra deswegen tatsächlich einen Blog eingeführt hat, also der sich selbst einen Blog gebaut hat, nur für solche Zwecke, damit er dann leichten Zugang hat.
Also tatsächlich ist es ja nie von Nachteil, Betreiber von Clubs, DJs und überhaupt Clubpersonal zu kennen. Die verfügen eigentlich immer über ein Gästelistenkontingent. Das ist allerdings auch begrenzt. Ne? Also man muss irgendwie schon gucken, wenn man jetzt irgendwie einen DJ kennt und den fragt, kannst du mich auf die Gästeliste setzen, ist es vielleicht für eine Person okay, aber wenn man jetzt irgendwie gleich sich und seine 10 Kumpels da mit draufsetzen lassen will, dann ist es vielleicht ein bisschen unverschämt. Und insofern immer Maß halten und nicht zu forsch werden. Tatsächlich haben uns auch Leute erzählt, dass sie einfach, wenn die Gästeliste da vor dem Türsteher lag oder vor dem Einlasser lag, von der Seite draufgeschmult haben und irgendwelche Namen abgelesen haben und die dann angesagt haben.
Die noch nicht abgehakt waren.
Die noch nicht abgehakt waren. Da muss man allerdings gucken immer, dass der Name A zum Geschlecht passt und B, dass er vielleicht, also wenn ich jetzt irgendwie als Brünette dort aufschlage und behaupte, ich bin Nadja Auermann oder Heike Makatsch, nimmt mir vielleicht auch nicht jemand ab. Aber wenn jetzt zum Beispiel Lena Meyer-Landrut kommt und behauptet, sie ist Nora Tschirner, dann passt das vielleicht so. Und so haben sich tatsächlich auch Leute auf Partys reingeschmuggelt.
Wie ist das bei Privatpartys? Die habt ihr ja auch in einem Kapitel bedacht, wenn du jetzt auf eine Privatparty kommst und den eigentlichen Gastgeber gar nicht kennst.
Also ist tatsächlich mittlerweile so ein Trend, sogenannte Partycrasher, ja, dass sie irgendwo hingehen, wo sie wirklich überhaupt niemanden kennen, wo sie nicht mal eingeladen sind, sondern das als so Herausforderung einfach betrachten, in eine fremde Party einzudringen. So. Da ist es ganz hilfreich, wenn man als kleinen Opener vielleicht so ein kleines Mitbringsel dabei hat. Es empfiehlt sich eine Flasche Wodka oder Jägermeister oder so. Dann kann man da hingehen, ganz selbstverständlich klingeln. Es wird einem die Tür aufgemacht und man sagt, oh ja, hier, ich bin die Freundin von Anna oder Maria oder von Martin. Irgendwie Namen, die jetzt wirklich verbreitet sind, um sich so Daseinsberechtigung zu verschaffen. Das funktioniert wohl sehr gut und dann kann man irgendwie mit verschiedenen Smalltalk-Techniken sich da Zugang zu der Party verschaffen. Es gibt aber Sachen, die man nicht machen sollte, zum Beispiel nach Möglichkeit nicht die Freundin des Gastgebers offensichtlich anbaggern oder vielleicht zu unverschämt auftreten. Also da muss man wirklich auch vorsichtig sein.
Also allgemein ist das so, dass sich Dreistigkeit häufig im Nachtleben auszahlt. Und dazu braucht man noch nicht mal ein gesundes Selbstbewusstsein, sondern man kann es einfach als eine Art Spiel sehen und sich diese Aufgabe stellen und dann Spaß haben.
Ja. Wie macht ihr das zum Beispiel beim Türsteher? Denn das ist ja auch so ein Kapitel. Wie komme ich am Türsteher vorbei?
Ja, das ist gerade in Berlin inzwischen ja ein heikles Thema, weil es ja einige Clubs gibt, wo alle hinwollen, wo es zum guten Ton gehört, einfach mal so vielleicht jeden Dritten abzulehnen, nicht wahr?
Da allerdings in Gegenwart des Türstehers muss man sagen, muss man die Dreistigkeit vorsichtig dosieren. Uns wurde ein Fall zugetragen, wo einer sich an der Schlange vorbeigemogelt hat und vorgelaufen ist zum Türsteher und gesagt hat, entweder lässt du mich jetzt hier rein oder ich gehe nach Hause und leg mich ins Bett. Und dann war die Antwort, leider muss man sagen, aus Sicht des Partygastes, antwortete der Türsteher, na dann, gute Nacht. Und man hat sich, hat sich dann natürlich zum Gespött vor allen anderen gemacht. Also da ist es mit Dreistigkeit, kommt man nicht besonders weit. Da ist eigentlich ganz im Gegenteil, sollte man irgendwie die höflichen Umgangsformen wahren, jetzt nicht zu unterwürfig auftreten, aber auch nicht zu überdreht. Ne? Man muss darauf achten, nicht zu sehr die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Also Leute, die in der Schlange stehen und schon mal vorglühen wollen mit Wodka oder was auch immer, um so sich die Wartezeit zu verkürzen, das ist eigentlich kontraproduktiv, weil Türsteher werden niemanden vorrangig reinlassen, der später im Club weniger Umsatz generieren wird, weil das ja, nicht im Sinne der Betreiber ist.
Der also draußen schon angedüdelt ist, dann ist klar, der wird nicht mehr so oft zur Theke gehen.
Ja.
Nicht mehr Döner in der Hand sein. Ein Fehler, der ganz oft gemacht wird, gerade vor der Schlange des Berghain, dass also größere Männergruppen ankommen. Ja? Mhm. Die werden sofort aussortiert. Also wo ein Mann ist, dann muss mindestens auch eine Frau dabei sein in der Gruppe.
Mindestens. Ja. Vielleicht sogar besser zwei.
Bei Frauengruppen ist natürlich anders.
Ja, bei Frauengruppen auch. Allerdings sollten hier die Gruppen auch nicht zu groß sein, denn es ist ja so, man geht aus und man geht in einen Club, um mit anderen Leuten zu feiern. Wenn man jetzt selber schon in einem Rudel aufschlägt, mit 20 Leuten oder so, dann ist man schon so eine Einheit für sich, die sich zu den anderen abgrenzt. Und das ist natürlich für ein gemeinsames Partyerlebnis kontraproduktiv. Deshalb werden immer nur kleine Gruppen reingelassen. Und klein muss man wirklich sagen, zwei, maximal drei Leute. Ja, da ist manchmal herrschte Missverständnis darüber, wie groß eine Gruppe sein darf, aber so nach Möglichkeit nicht mehr als zwei oder drei Leute.
Und was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist mit dem Türsteher diskutieren. Also wenn er einen nicht reinlässt, ist Diskussion völlig, dann versaut man es sich eher noch, dass man dann nie wieder da reinkommt. Und man sollte auch nicht probieren, sich einfach wieder hinten anzustellen und dann es beim nächsten Mal versuchen. Mhm. Denn manche Türsteher sehen zwar doof aus, aber die sind es nicht. Also die haben ein sehr gutes Gesichtsgedächtnis und die werden dich auch ein zweites Mal wieder rausfiltern.
Ja, ja. Und manche Partygänger sind sogar so findig, dass sie für den Fall eines ersten Abgelehntwerdens Vorkehrungen treffen und dann irgendwelche Verkleidungen und Masken und falsche Schnurrwerte dabei haben, die sie sich ankleben und aufsetzen. Aber das zieht auch nur in den seltensten Fällen. Also wie Sebastian eben schon sagte, so ganz bescheuert sind diese Typen an der Tür doch nicht.
Ja. Und vor allen Dingen, wenn man abgelehnt wird, dann sollte das nicht im eigenen Selbstbewusstsein kratzen. Dann ist das nicht eine eigene Niederlage, die etwas über einen selbst aussagt, zwangsläufig, sondern gerade in Berlin ist es teilweise wirklich willkürlich. Also wir haben für Nachts in Kalle Katzenblau haben wir Leute interviewt, die uns erzählt haben, zum Beispiel bei der Bar 25 sind sie nicht reingekommen und die Türsteherin hat ihnen gesagt, oh ja, du hast ein schwarzes T-Shirt an und du hast Turnschuhe an, du bist mir irgendwie zu traurig heute. Also teilweise geht es wirklich darum, dass die Clubs auch ihr Prestige dadurch verbessern wollen, dass sie Leute abweisen. Ja? Mhm. Man sollte sich nicht so sehr zu Herzen nehmen.
Ja, außerdem muss man sich immer wieder vor Augen halten, auch schon mittlerweile sehr berühmte Leute sind in ihrer Anfangszeit beim Ausgehen abgelehnt worden oder nicht reingelassen worden.
Sogar heute noch, wenn sie nicht erkannt werden.
Ja, ja, sogar der wirklich, ja, zum einen Britney Spears ist ja mal am 90 Grad nicht reingelassen worden oder Paris Hilton ist mit ihrer Entourage auch beim Weekend abgewiesen worden. Und auch der berühmte Münchner DJ Hell, der ist mehrfach beim P1 abgewiesen worden und hat das jedes Mal aber mit so einer Würde ertragen, dass dann beim fünften oder sechsten Mal der Türsteher gesagt hat, du bist doch ein dufte Kerl, komm rein.
Ich hatte mal das Erlebnis mit Mus T im Rahmen der Fashion Week. War das? Dann stand er ja an der Gästeliste und hat gesagt, hier, ich bin Mus T, bitte lass mich rein. Und er hat gesagt, und da stand aber eine Reihe von L bis M wie Mu, News. Und die haben gesagt, nee, du bist aber unter T. Punkt. Und dann musste er sich nochmal neu anstellen bei den T-Leuten. Das war ganz tragisch. Er hat's gemacht.
Ja. Aber apropos anstellen, ihr gebt ja auch Tipps, wie man da so den Platz optimieren kann in der Warteschlange.
Ja, das muss man tatsächlich unauffällig machen. Ja. Denn der große deutsche Rapper Torch, der hat in einem seiner Lieder die sehr schöne Zeile gesagt, stell dich hinten an, die Kämpfer werden Kings. So. Und so muss man das nämlich auch sehen. Jeder, der versucht, irgendwie seinen Warteplatz so dreist zu verbessern und da wirklich irgendwie einfach an allen anderen, die da vielleicht schon seit anderthalb Stunden stehen, irgendwie vorbeizulaufen, der macht sich natürlich extrem unbeliebt. Deshalb kann man höchstens mal im Ausnahmefall vielleicht darauf hinweisen, oh, man muss ganz dringend auf Toilette und ob es mal ausnahmsweise möglich wäre, dass man vielleicht schneller irgendwie nach vorne gelassen wird oder so. Wir haben einen Trick ausprobiert, hat ganz gut geklappt. Allerdings hat er nur wenig Vorsprung gebracht, unsere sogenannte Fusseltaktik. Das ist nämlich so, man klopft dem Vordermann auf die Schulter und sagt, oh, er hätte hier hinten irgendwie ganz komische Fussel, das sieht komisch aus, ob man die mal abmachen soll. Und dann versucht man das so zu entfernen und dreht den dabei so rum, dass man dann selber an seiner Stelle steht. Und immer dabei das Gespräch laufen lassen, damit er das gar nicht mitbekommt. Aber das bringt halt nur wenige Zentimeter Vorsprung. Insofern.
Aber das sind ja auch alles miese Nummern. Also das ist ja eigentlich auch unmoralisch. Und so, wir haben sowas nur aufgeschrieben, weil es irgendwie dazugehört. Also wir haben ein paar wirklich miese Tricks in dem Buch auch drin, weil wir dachten, wer schon mal Geld ausgibt für das Buch, der muss auch die ganze Bandbreite kennen. Wir haben zum Beispiel auch wie Fragen beantwortet, wie schnorre ich effektiv Zigaretten oder wie schnorre ich Freigetränke. Und eigentlich sind wir total gegen Schnorren. Wir finden das nervig, wenn immer jemand ankommt und sagt, hast du mal was? Aber wir wollten die ganze Bandbreite des Wissens preisgeben und so haben wir dann auch den Trick verraten, wie man am effektivsten Zigaretten schnorren kann.
Ja, und wie schnorrt man die am effektivsten?
Das haben italienische Wissenschaftler herausgefunden. Denkt man gar nicht, dass die dafür Geld kriegen, da zu forschen, aber es ist wirklich so, es ist nicht ausgedacht. Also sie sind in Clubs gegangen und haben Leuten beim Schnorren zugeguckt, also wie die im Club Leute angesprochen haben, hier hast du mal eine Zigarette für mich. Und dann haben sie festgestellt, dass die Leute, die in das rechte Ohr des jemanden flüstern, bitten, eine viel höhere, eine doppelt so große Erfolgschance haben, als die in das linke Ohr flüstern. Und das hat damit zu tun, dass es also im Gehirn bestimmte Bereiche gibt und wer ins rechte Ohr spricht, spricht damit unwillkürlich die linken Gehirnregionen des seines Gegenübers an und das nennt man sogenannte Right Ear Dominance. Und gerade diese Gehirnregionen sind zuständig für so soziale Interaktion und Mitgefühl und sowas. Ja, und daher kommt das. Ist total durchgeknallt, aber das wollten wir dem Leser dann nicht vorenthalten. Mhm. Es funktioniert.
Und wenn man dann erstmal drin ist, wenn man jetzt also an der Warteschlange vorbei oder wie auch immer auch am Türsteher vorbei ist, woran erkenne ich denn, dass jemand tatsächlich flirten möchte, beziehungsweise auch Interesse hat?
Ja.
Mann oder Frau?
Egal, beides.
Bei Männern ist es ja ziemlich offensichtlich meistens.
Bei Männern ist das oft der ungelenke, schwitzende Typ, der neben einem auf der Tanzfläche steht und sich ganz mit ganz unbeholfenen Bewegungen an einen heranrobbt. Bloß weil man da steht, alleine und vielleicht die Augen verschlossen hält. Das führt oft zu Missverständnissen, muss man ja tatsächlich sagen. Denn Frauen, die alleine auf der Tanzfläche stehen, die denken an alles Mögliche. Bloß nicht daran, von dem linken, ungelenken und schwitzenden Typen neben sich angemacht zu werden. Ja. Aber tatsächlich muss man ja schon sagen, Flirten gehört zum Ausgehen dazu und so eine gewisse Flirtbereitschaft ist vielleicht einfach am Maß der Zuwendung zu erkennen, wobei man ja sagen muss, dass Männer sich auch nicht zu viel darauf einbilden sollten, wenn jetzt eine Frau sich mal nett mit ihnen unterhält oder sich vielleicht auch sogar einen Cocktail ausgeben lässt von ihnen, denn das ist ja einfach so, dass man auch gerne so Anerkennung und Zuwendung und Aufmerksamkeit genießt und dass das so Teil des Spiels ist. Bloß das Problem der Männer ist, dass sie sich immer zu viel darauf einbilden und dann schon immer irgendwie in Gedanken durchgehen, in wie vielen Minuten man vorschlagen könnte, doch gemeinsam nach Hause zu gehen und so. Da so einen gewissen Druck und so eine gewisse Erwartungshaltung aufbauen. Insofern, aber Sebastian hat eigentlich noch einen ganz guten Trick rausgefunden, wie Männer rausfinden können, ob Frauen tatsächlich Interesse haben.
Also es gibt wirklich einen effektiven Trick, der kommt auch aus der sogenannten Pick-up-Artist-Szene. Klingt jetzt sehr professionell, aber ist wirklich sehr simpel. Der heißt nämlich Move-Test. Und es geht also bloß darum, dass du, wenn du mit einem Mann, den du gerade kennengelernt hast, oder mit einer Frau, die du gerade kennengelernt hast, an der Theke, wissen möchtest, macht die jetzt nur Smalltalk oder möchte die was von dir, dann gehst du einfach, dann sagst du, ich muss jetzt da drüben hin mich da hinstellen, weil ich muss, kenne da jemanden. Und dann ist die Frage, kommst du mit oder nicht? Ja? Und wenn du dort bist mit ihr, dann sagst du, okay, ich muss auf Toilette, willst du hier kurz warten oder kommst du mit? Und dadurch, dass sie einfach sich anschließt, das klingt, ist so simpel, aber auch logisch, dadurch, dass sie sich einfach anschließt und mitgeht und von einem Raum in den anderen wechselt, kannst du sicher sein, dass sie das Gespräch zumindest noch fortsetzen möchte.
Ja, wobei diese Abschleppkünstler wirklich mit perfiden Tricks arbeiten. Mhm. Das muss man tatsächlich mal so sagen. Wir haben das ja aufgeschrieben, um Waffengleichheit herzustellen für die armen Frauen, die sich damit nicht so auskennen. Aber die haben auch meistens einen sogenannten Sidekick dabei. Und Wingman nennen Wingman. Die das in ihrer Terminologie. Und zwar ein Kumpel, der ständig darum bemüht ist, den Freund dann in einem guten Licht dastehen zu lassen, indem er Komplimente macht, indem er dessen Heldentaten lobt und sich dann unauffällig entfernt und dann das Paar alleine lässt, sodass einem vielleicht als Frau zuerst gar nicht bewusst ist, dass das hier eine ganz perfide Abschleppsituation ist, weil man zuerst die Sicherheit hat, oh, hier stehen ja noch mehr Leute um mich herum. Und dann kommen die mit so einem so ein Angeltrick, werfen die einen Köder aus und stellen so vermeintlich unverfängliche Fragen wie, sag mal, ist Khaki eigentlich ein Stoff oder eine Farbe? Und je nachdem, was die Frau dann antwortet, behaupten sie immer das Gegenteil und schon ist man mittendrin in der Diskussion und hängt an der Angel. Und dann geht es so weiter.
Also die Pick-up-Artist, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich, also auf Deutsch vielleicht Profi-Aufreißer, könnte man sagen. Ja. Kommt aus den USA, ist aber in Deutschland auch inzwischen sehr verbreitet. Es sind immer Männer, es gibt keine Frauen, die das machen.
Wollte ich gerade fragen, es gibt keine Frauen.
Und,
okay. Noch nicht.
Und die gehen also wirklich abends los, einfach um Leute abzuschleppen als Spiel. Und das Mindeste, was sie wollen, ist der sogenannte Kiss-Close. Das heißt, dass der Abend damit endet, dass sie die Person küssen. Es gibt aber auch den, das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen im Radio, aber es geht darum, Beischlaf zu.
Herbeizuführen,
ja. Und diese Methoden, die sind schon, also wenn man sie kennt, und deswegen haben wir sie aufgeschrieben, dann ist es ganz simpel, die zu durchschauen. Ja, dass sie, ganz wichtig ist bei ihnen Body Language, also die Körpersprache. Sie werden zum Beispiel Körperkontakt herstellen. Ja, das ist ganz wichtig, um Vertrautheit herzustellen. Aber nicht so Sachen wie die Handgreifen der Frau. Das wäre viel zu offensiv, sondern die sind viel subtiler. Das Erste, was sie machen werden, sie werden dich berühren, irgendwie an der Schulter oder vielleicht hinten am Ellenbogen. Ja? Das ist nicht aufdringlich, aber es stellt schon eine Vertrautheit her. Und beim nächsten Mal im Laufe des Abends werden sie dir vielleicht in die Haare wuscheln, durch die Haare wuscheln. Und so setzt sich das fort. Und dann halten sie ihr Bier immer auf. Wie war das? Also, sie achten darauf immer auf Hüfthöhe. Nicht oben, wie es manche Leute machen, also auf Brusthöhe, sondern immer auf Hüfthöhe. Das wirkt ja sehr locker. Und ja. sie haben immer eine lockere Sitzposition als die Frau. Wie war das?
Ja. Wenn die Frau lässig an der Wand lehnt, dann hockt der Pickup-Artist unten auf dem Boden. Und so, er versucht auf jeden Fall immer cooler zu sein als die Frau selber.
Und die Message dabei ist, ich habe es ja gar nicht nötig, dich kennenzulernen. Ja? Ich bin der Coole. So. Darum geht's. Mhm. Also genau, viel mehr Tricks. Also.
Interessant, ja, da sollte man ja dann natürlich das Buch lesen. Noch eine Frage, wenn man auf einer ganz langweiligen Party ist, die Notfalltricks. Wie komme ich da wieder weg?
Theoretisch könnte man sie auch ein bisschen ankurbeln. Dazu haben wir, glaube ich, so 10 oder 12 ziemlich durchgeknallte Tricks, die reichen von,
richtig, ja.
Von Mentos in die Cola-Leitflasche tun und die Fontäne abwarten.
Über Gerüchte über Anwesende in Umlauf setzen und dann gucken, wie sich das auf die Gruppendynamik auswirkt. Über so ein Luftschlangenspray versprühen, weil das kostet irgendwie wohl nur 2 Euro. Ich wusste das gar nicht, aber bringt eine Menge Spaß und vor allem dem Wohnungsbesitzer, der dann die nächsten 5 Wochen noch damit beschäftigt ist, dieses Luftschlangenspray aus den Fugen und Ritzen seines Parketts oder seines Fußbodens zu kratzen.
Ja, und wir haben eben ganz viel Party-Talk, also Geschichten, die man auf Partys erzählen kann, zusammengefasst in dem Buch auch. Alles von krude Verschwörungstheorien bis irgendwelche Fun-Facts. wenn man also vor jemandem steht und einfach gar nichts zu erzählen hat, dann kann man so ein lustiges Gespräch aufbauen.
Ja, immer wichtig ist, wenn man so das Gefühl hat, die Gesprächsthemen gehen einem aus, immer Gemeinsamkeiten herstellen. Das kann ganz banale Sachen sein. Oh, du bist auch blond oder ich war auch schon mal in Thailand auf einem Backpacker-Urlaub oder ich habe heute auch Frühstück gegessen. oder sich einfach zum Beispiel an das Buffet bewegen und dann da über das Essen und die Getränke einfach Gemeinsamkeiten herstellen. Oh, du musst den Salat kosten, da musst du noch hier ein paar Crunchies drüber machen oder was auch immer.
Der berühmte Kücheneffekt.
Genau.
Wobei natürlich, also Leute kennenlernen ist schon nicht einfach, aber viel schwieriger ist es eigentlich noch, Leute loszuwerden, wenn sie nerven. Davon gibt es ja auch genug auf Partys.
Und wie werde ich die dann los?
Also die Anfänger würden die Nummer abfahren, ich hole mir noch ein Bier oder ich muss auf Toilette. Das ist aber problematisch, weil der Typ, der einen zuquatscht die ganze Zeit, der könnte mitkommen natürlich oder auf einen warten und hinterherkommen. So. Dann gibt es die Leute, die einen Handyangriff fingieren, also sagen, mein Handy vibriert und dann ans Handy rausholen und sagen, hallo, hallo, und dann, ich muss mal gerade telefonieren und weg. Habe ich auch schon mal gemacht,
hallo, Schatz,
auf einer Weihnachtsfeier. Das war, hat auch gewirkt. Aber dann gibt es wiederum andere Techniken, die auch funktionieren und ein bisschen nicht ganz so plump sind. Zum Beispiel die, die der britische Soziologe Laurie Taylor vorschlägt. Ohne Quatsch, er hat wirklich einen Aufsatz dazu verfasst. Ja? Die Schnürsenkeltechnik. Und zwar, du stehst mit dem Typen, der dich zulabert und dir seine Lebensgeschichte schon dreimal erzählt hat und du interessierst dich gar nicht für ihn. Stehst mit ihm beieinander und du kommst nicht los. Und dann hockst du dich hin und bindest deinen Schnürsenkel neu und bleibst so lange unten wie irgendwie möglich. Das ist nicht so lange, dass du denkst, es geht gar nicht mehr. Und dann mit einem weiten Ausfallschritt stehst du wieder auf und rennst dabei einem Fremden in die Arme und rempst ihn also an. Und um sich zu entschuldigen, musst du ihn dann auf ein gratis Getränk einladen, auf ein Getränk einladen. Und dann hast du also eine gute Entschuldigung, warum du dich jetzt dem zuwenden musst. Ja. Oder Jean Martinet?
Ja, das ist auch eine sogenannte Mingling-Expertin, also eine Expertin dafür, wie man sich unter Leute mischt. Und die empfiehlt nämlich, wenn man lästige Labertaschen loswerden will, die sogenannte Menschenopferstrategie. Und zwar ist besagt Folgendes, dass man einfach einen unbeteiligten Dritten ins Gespräch dazu holt und sagt, kennt ihr euch eigentlich? Oh, ihr wart beide schon mal in Thailand oder oh, ihr habt beide Perlenohrringe, ihr müsst euch unbedingt mal darüber unterhalten. Die beide miteinander verkuppelt und sich dann aus diesem Gespräch verabschiedet, ein sogenanntes Human Sacrifice, also bringt einen Menschen, opfert, um selber aus dieser Situation sich herauszubegeben. Klingt erstmal fies, aber eigentlich ist ja der Fiese der Volllaberer, der einen nicht loslässt. Und,
genau, das ist der Täter, das muss man sich klar machen.
Ja, ja.
Sehr wirksam auch die Freundlichkeitsoffensive, die einfach darum geht, ein sehr gutes Gefühl demjenigen zu vermitteln und sozusagen ihn anzulächeln und zu sagen, hey, es war richtig schön mit dir. Und dann aber einfach geht. Ja. Und das Tolle ist, sagen Psychologen zumindest, dass diese positiven Impulse ihm im Gedächtnis bleiben werden. Also er fühlt sich nicht schlecht, sondern er hat nicht das Gefühl, da ist jemand vor ihm geflüchtet, sondern da hat sich jemand freundlich verabschiedet und hat offensichtlich wirklich das Gespräch genossen.
Ja.
Also so kann man, ohne jemanden zu verletzen, dann von dann ziehen. Ganz wichtig, niemals sagen, ich komme gleich wieder, weil das bringt einem nur Probleme. Das führt dann dazu, dass derjenige wirklich erwartet, dass das Gespräch weitergeht heute.
Nachts sind alle Katzen blau, feiern für Fortgeschrittene spannende und tolle Geschichten. Ich danke euch, dass ihr da wart, Nana Heimann und Sebastian Leber.
Danke.
Weiter viel
danke
Spaß.
Dir.
Dankeschön.